Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode. Heute mit Henrik, den ehemaligen Moderator vom Mezzanin-Podcast an der Leuphana, und eben mir, Sophia, die Moderatorin des Karriere läuft-Podcast. Wir haben heute uns was anderes überlegt. Wir haben heute keine Gäste eingeladen, sondern dachten, wir geben euch heute mal einen Einblick, wie es eigentlich hinter den Kulissen aussieht. Wie sind Henrik und ich zu den Leuphana-Podcast gekommen? Wie moderieren wir eigentlich? Und wie sieht es überhaupt hinter den Kulissen aus? Wer ist noch so dabei? Wie funktioniert das? Darüber wollen wir heute reden. Das heißt, dann fangen wir doch gleich mal an. Henrik, dich kennen ja zum Beispiel die Karriere-Läuft-Hörerin potenziell noch nicht. Willst du uns mal erzählen, was hast du da eigentlich gemacht? Was ist der Mezzanin-Podcast und wie bist du dazu gekommen?
Ja, Hallöchen von meiner Seite auch. Schön, dass ich hier sitzen darf mit dir, Sophia. Ich habe den Mezzanin-Podcast jetzt, weiß es gar nicht, anderthalb Jahre, glaube ich, ungefähr moderieren dürfen und auch produzieren dürfen. Und das eben für den Kooperationsservice. Und es sind ja dann immer so ein paar Erklärungen, die man dann dazu abgibt. Deswegen habe ich auch nicht das erste Mal erzählt, jetzt wenn Freunde oder sowas, Freundinnen fragen, was hast du da überhaupt gemacht? Dann ist es immer, ja, das ist der Mezzanin-Podcast. Und da porträtieren wir Kooperationen zwischen Forschung und Praxis, war, glaube ich, immer die Kurzform. Mhm. Das liegt eben daran, dass der Mezzanin-Podcast ja dem Kooperationsservice der Leuphana angesiedelt ist. Und der kümmert sich eben, ja, runtergebrochen würde ich sagen, um eben Kooperationen offensichtlich, ja, zwischen Menschen, die forschen, und Menschen, die in der Praxis arbeiten, Unternehmen arbeiten. Und ich glaube, man kann das so beschreiben, dass wenn jetzt Menschen hier an der Leuphana forschen und sagen, ah, wir haben hier irgendwie eine coole Forschungsidee oder wir wollen dazu forschen, wir brauchen aber irgendwie Informationen, Unterstützung aus der Praxis, dann ist der Kooperationsservice wie so eine Börse, wo man eben sagen kann, hey, wir haben diese Idee, habt ihr irgendwie Unternehmen dazu oder Menschen dazu, die da einen anderen Zugang zu haben, wo wir uns irgendwie ergänzen können? Und umgekehrt genauso, dass dann Unternehmen da hinkommen können und sagen, hier, wir hätten richtig Lust, in die und die Richtung ein Produkt anzubieten, ob das jetzt ein physisches Produkt ist, also irgendwas aus Metall oder Kunststoff gefertigtes oder eine Dienstleistung, können eben da hingehen und sagen, habt ihr nicht Leute an der Leuphana, die dann vielleicht irgendwie sozialwissenschaftlich dazu forschen, da irgendwelche Daten haben oder vielleicht eben auch zu Produktanfertigung? Wir haben ja hier auch im Ingenieursstudiengänge an der Leuphana. Und da gibt es also von A bis Z alles Mögliche. Ja, und das war eben auch ganz dankbar immer. Ich weiß nicht, bei Karriere läuft Podcast ist ja meistens ein 1-zu-1-Gespräch, ne?
Genau, ja.
Ja, und beim Mezzanin-Podcast hatte ich dann immer die, wie ich fand, schöne Situation, dass ich meistens eine Person aus der Praxis und eine Person aus der Forschung hatte, sodass ich dann quasi so ein bisschen die Fäden zusammenziehen konnte im Podcast und auch so, ja, man dann eben so ein bisschen den Prozess aufleben hat lassen, um zu schauen, ja, wie funktioniert denn das überhaupt so? Wie kommt denn dann das eine zum anderen? Wann merkt man überhaupt, dass ich jetzt als forschende Person einen Praxispartner brauche oder als Praxisperson einen Forschungspartner, Partnerin? Ja, das war immer ganz, ganz schön. Und ich finde, ja, so ein Dreiergespräch hat dann auch noch mehr sowas von einem Roundtable. Und ein 1-zu-1-Gespräch fühlt sich ja dann schon auch immer sehr intensiv an.
Ja.
Ja, wie ich das beobachten konnte, ging es dann auch immer schnell dann dazu über, dass sich die Leute frei im Gespräch gefühlt haben und so. Das heißt, je mehr, desto besser, würde ich nicht sagen. Ab so 3-4 Leuten hatten wir, glaube ich, auch mal, da wird es dann langsam kriselig und auch, finde ich, schwierig zu moderieren, weil dann verselbstständigt es sich irgendwie auch schnell. Aber 3 Leute inklusive Moderator oder Moderatorin finde ich eine richtig coole Mischung, und so war es meistens.
Das finde ich spannend. Ich muss sagen, ich habe das ja noch nie gemacht mit mehreren Personen. Würde ich gerne mal ausprobieren, und ist ja auch ein ganz anderes Feeling. Jetzt hast du ja gerade auch beschrieben, dass beim Kooperationsservice ja Leute zu euch hier wirklich kommen und sagen, sie machen was zusammen. Wie stelle ich mir das vor? Heißt das dann, dass es quasi zum Seminar ist? Das heißt, dann sagt der Prof zum Beispiel, hey, mit dem Kooperationspartner machen wir jetzt ein Seminar zusammen und dann arbeiten wir zusammen in der Praxis. Stelle ich mir das richtig vor?
Also diesen Prozess, den habe ich auch nicht in jedem kleinen Detail mal mitbekommen. Weil meistens war es so, dass mein Chef zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, wir haben hier im Kooperationsservice gerade das und das Projekt anlaufen und da würde es sich lohnen, reinzuschauen, oder die Leute haben irgendwie Lust darauf oder wir haben die gefragt und das fühlt sich nach einem guten Match an so dafür. Aber das war, glaube ich, immer sehr unterschiedlich. Also es ist eben jetzt, das war jetzt so sehr vereinfacht dargestellt, dieses dann kommen Leute dahin und fragen und von beiden Seiten eben. Ich glaube, es funktioniert auch in vielen anderen Konstellationen. Ja, manchmal war es auch so, dass sich irgendwie aus dem Seminar irgendwas ausgegründet hat oder so. Und dann haben die gesagt so, hey, wir haben ja die Verbindung zur Universität, aber sind jetzt mittlerweile selber ein Praxisprojekt.
Ja.
So, da war es dann gar nicht so die Mischung aus, okay, da kamen ganz externe Leute von der Praxis und haben dann mit hier intern mit der Forschung kooperiert, sondern manchmal hat sich dann auch aus der Forschung was in die Praxis hineinentwickelt. Viele so Startup-Projekte, so Inkubatoren hatten wir oftmals da, oder auch Menschen, die irgendwie sich eben selbstständig gemacht haben, nachdem sie an der Lufana waren, aber eben noch diese Connection Forschung und Praxis aufrechterhalten und das dann oft so immer noch zu unserem Thema passte. Das heißt, es war jetzt nicht ganz eng darauf gemünzt, okay, es muss ganz stringent eben dieses A und B Treffen sich beim Kooperationsservice sein, aber immer irgendwie eine Kooperation im Rahmen der Universität und darüber hinaus dann Praxiserfahrung. Ja.
Ist ja auch eine coole Idee, einfach, dass halt die Uni quasi nochmal mehr in der Stadt weiterhin verankert bleibt und du weißt, du kannst auch nochmal zurückkommen. Finde ich eine schöne Idee, die ihr da habt. Und warum heißt das eigentlich Mezzanin?
Gute Frage. Fragen sich alle Menschen, bis sie dann mal den Aufzug im Zentralgebäude benutzen. weil Mezzanin ist eine architektonische Kategorie, wie auch so Souterrain oder Maisonette-Wohnung oder sowas so. Ne? Und Mezzanin bedeutet eben Zwischengeschoss. Mhm. Und das Büro des Kooperationsservice liegt eben in dem Zwischengeschoss des Zentralgebäudes. Das heißt, ich glaube, zwischen Etage 1 und 2 muss man sich aber auch nicht merken, weil es ist die einzige Etage, mit einem M gekennzeichnet ist.
Ja.
Und daraus entspringt ja auch unser Intro. Denn wenn man auf das M draufdrückt und dann eben fährt, dann sagt der Aufzug nicht angekommen in Etage 1 oder sowas, sondern Mezzanin. Türe öffnen und so ist ja dann auch unser Podcast-Intro, was mein Vorgänger noch zusammen gebastelt hat, das ich aber sehr gerne weiter benutze, aber das fand ich immer charmant.
Das ist echt gut zu wissen. Ich weiß auch noch, als ich dann im Zentralgebäude war, irgendwie das erstmal dachte so, okay, Mezzanin, wo muss ich denn da bitte jetzt hin?
Ja.
Weil am Anfang ja mein Chef quasi auch in dem Gebäude saß und auch in dem Stockwerk. Daher kann ich das verstehen. Cool, dass du uns da jetzt mal einen Einblick gegeben hast, was du da so machst. Jetzt ist ja auch so, dass dann nachher auch Leute zuhören, die vom Mezzanin-Podcast kommen und dich halt schon kennen. Das heißt, ich würde auch nochmal so ein paar Worte sagen.
Ja, Sophia, wie ist denn das bei euch so?
Wie ist das denn bei uns? Ich arbeite ja jetzt auch seit, oh mein Gott, das sind bald 3 Jahre, weil Karriere läuft. Und damals war es so, dass mein Chef, also Philipp Dunkhase, der hatte damals die Idee gehabt, okay, hey, es wäre total toll, wenn wir mal einen Podcast hätten, wo Alumni erzählen, was machen die eigentlich nach der Uni? Weil es ist ja auch oft so, sagen wir, du studierst Kulturwissenschaften. Ich glaube, dann weiß jeder, dass man immer wieder gefragt wird, okay, was machst du eigentlich nachher damit?
Ja.
Und es gibt da einfach tolle Sachen, die du machen kannst, die vielleicht gar nicht auf dem Schirm sind. Und wir wollten halt mal zeigen, hey, okay, wenn du das und das studierst, kannst du nachher das und das werden. Und halt auch, dass du dir vorstellen kannst, was gibt es in dem Studiengang? So, also wie wird da eigentlich zusammengesetzt? Was erwarten Leute dann eben hier auch? Und auch vielleicht, wie ist das Studi-Life hier so? Was haben die Leute auch mitgenommen für den Beruf nachher? Und ich fand damals die Idee total toll, so. Ich weiß noch, dass damals hat Philipp mich angeschrieben bei Xing so und hat gemeint, hey, ich habe da ein Projekt, hast du nicht Lust? Und damals dachte ich so, ja, das ist so für die Semesterferien. So, das war eigentlich geplant für, keine Ahnung, 2-3 Monate.
Mhm.
Und dann hat mir das aber irgendwie so viel Spaß gemacht, dass ich damals dann meinen anderen Job gekündigt habe. Also ich habe eigentlich im QA-Bereich gearbeitet quasi und habe ja Webseiten eben getestet und mobile Anwendungen. Und habe dann gemerkt, nee, das macht mir so viel Spaß, da mache ich nur noch das. Und so ist das eigentlich entstanden. Ich habe am Anfang auch ganz viel so Recherchephase gemacht. Also euch gab es ja dann schon länger, also du bist ja dazugekommen. Mhm. Dann gab es den Podcast schon?
Genau, ich bin die 2. Generation quasi an Moderatorinnen. Bald folgt die 3. Generation. Das heißt, es hatte so ein bisschen, bin ich sogar schon die 3. Person? Ich glaube, vor mir hat Sabrina das gemacht und davor dann noch eine Person. Es gibt so 2-3 Folgen, ja, bin ich schon die 3. Person. Aber das war auch ganz schön, weil da hatte man so ein bisschen was, woran man sich orientieren konnte. Deswegen, ja, Hut ab, wenn du das dann ganz aus dem Boden gestanzt hast selber. Aber es ist auch schön zu sehen, dass sich trotzdem, wo man sich natürlich orientiert, dann nochmal so ein ganz eigener Stil entwickelt hat. Also die Folgen jetzt zum Beispiel von Sabrina, die haben eine ganz andere Herangehensweise als meine und das ist ja irgendwie auch schön. Und trotzdem geht es um dasselbe Thema. Also das ist ja auch irgendwie spannend. Und wahrscheinlich, also ich glaube, dass das bei SHK-Stellen ist es ja eigentlich
eher gang und gäbe,
dass es ständig wechselt. Ich glaube, da bist du mit 3 Jahren, bist du ganz oben mit dabei, müsste die Lufana mal so ein Treppchen machen, wer quasi am längsten eine einzelne SHK-Stelle bedient hat. Wenn ich das so höre, wie das so durchwechselt in meinem Umfeld, das ist dann schon 3 Jahre, ist schon amtlich.
Ja, das merke ich auch immer wieder, also weil wir arbeiten ja auch ganz viel, das hast du ja auch, mit verschiedenen SHKs aus anderen Bereichen zusammen. Und das sind auch immer wieder neue Ansprechpartnerinnen. Ja. Das ist ja auch, finde ich ganz spannend, das ist ja unglaublich divers eben auch. Ja, wie ist das eigentlich bei dir? Wie läuft das eigentlich im Hintergrund ab? Also wenn du jetzt sagst, okay, wir machen jetzt eine Episode, wie ist das von der Idee bis die Episode ist fertig?
Wir haben einmal die Woche haben wir es immer gemacht, dass mein Chef Marc Riedel und ich uns zusammengesetzt haben und geschaut haben, okay, ne, wie ist gerade so unser Schedule? Wir haben den Podcast so ein bisschen in Staffeln organisiert und wenn gerade eine Staffel aktiv ist, dann ist immer so das Ziel, so alle 2 Wochen zu releasen. Ja, aber man ist dann natürlich auch irgendwie abhängig von der Verfügbarkeit der Interviewpartnerinnen, aber das haben wir oft geschafft. Dann war es meistens so, dass Marc gesagt hat, schau mal hier, er arbeitet halt im Kooperationsservice und hat da natürlich die Projekte alle am Start und da im Auge drauf. schau mal hier, wir haben hier Projekt A, B, C. Die habe ich entweder schon mal einmal so, den habe ich einmal schon so angeteased, dass du dich melden würdest. Mhm. Oder da könnten wir mal eine Kaltakquise machen, aber da ist irgendwie vielleicht Potenzial drin. Das wären dann so die Themen, die von Marc gekommen sind. Aber, und da bin ich auch sehr dankbar für, dass im Rahmen des Mäzen-Podcasts so möglich war und auch Marc da immer offen für war, ich durfte auch immer Ideen rantragen. Und so ist es auch mehr als einmal dazu gekommen, dass ich gesagt habe, so hey, schau mal, das ist jetzt vielleicht eine Sache, die läuft nicht dann vielleicht auf dem Radar des Kooperationsservice, aber passt eigentlich voll total gut rein in die Zielgruppe und auch in das Thema. Und so haben wir uns da ganz gut ergänzt. So natürlich mit Kernfokus schon auf die Sachen, die über den Kooperationsservice dann direkt laufen und die Marc dann auch auf dem Schirm hatte immer. Aber ich durfte eben auch gut und gerne mal ergänzen. Das hat mich auch total gefreut, dass mir da so das Vertrauen entgegengebracht wurde, zu sagen so, hey, wenn du sagst, da steckt Potenzial drin so und es passt irgendwie, dann mach das auf jeden Fall. Und ich als Studi hatte...
Du warst vielleicht nicht bei der Arbeit vor Ort, du warst nicht an der Uni vor Ort, du warst nicht bei anderen Sachen vor Ort. Das heißt, du hast ja ganz explizit ausgewählt, mit den und den Leuten mache ich jetzt noch was. Ich finde aber, das hat auch diese Bubble-Bildung sehr verstärkt. So. Und ich finde, gerade in meinem Podcast habe ich dann immer gemerkt, okay, es gibt noch ganz andere Bubbles und da sind die Leute unterwegs und das finde ich spannend. Und bei mir war das auch so, also ich komme ursprünglich aus dem Journalismus und habe damals, also ich komme aus Süddeutschland, aus dem Schwabenland eigentlich, auch wenn man das nicht hört. Und da habe ich damals halt in der Zeitung gearbeitet. Das, was ich damals am liebsten gemacht habe, waren Porträts zu schreiben. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich weiß noch, da war ich, glaube ich, 18 damals und ich hatte ein Interview mit jemandem, der war unterwegs in der Kommunalpolitik und hatte sich dann dafür eingesetzt, dass irgendwie verschiedene Straßen so die Infrastruktur ausgebaut wurde. Damals, zu dem Zeitpunkt, fand ich das unglaublich langweilig eigentlich und dachte mir so, jemand macht das dann freiwillig in seiner Zeit noch. Aber er hat das so rüberbringen können, warum ihn das begeistert und warum er das toll findet, dass ich nachvollziehen konnte, so, oh mein Gott, deswegen machen Leute das. Und das hat mich nachhaltig so angespornt, dass ich dachte, oh, hey, selbst wenn ich jetzt erstmal denke bei der Person, kann ich mir gar nicht vorstellen, will ich wissen, warum interessiert sie das? Und deswegen finde ich es auch so spannend jetzt im Nachhinein, dass ich genau sowas jetzt auch mache. Ich interviewe ja eben auch Menschen und frage die, was macht ihr eigentlich? Und das ist das, was mir unheimlich viel Spaß macht. Also auch immer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber auch wenn ich privat unterwegs bin, ich bin so eine Person, ich frage immer ganz viel. Also Leute sagen immer zu mir, boah, Sophie, hat schon wieder jemand dir deine Lebensgeschichte erzählt? Irgendwie hast du wieder wen an der Bushaltestelle getroffen, der dir XY erzählt hat? Und ich weiß nicht, das finde ich auch so schön, dass ich gedacht habe, das passt auch so voll zu mir, das ist so mein Ding.
Ja, das ist auch so unerschöpflich, so, ne? Weil du kannst also die individuelle Geschichten kannst du nicht aussetzen. Selbst wenn du 500 Leute, die genau das Gleiche studiert haben, die irgendwie interviewen würdest, es würde immer irgendwie eine ganz andere Geschichte drumherum erzählt werden. Das ist natürlich eine sehr unerschöpfliche Informationsmenge, die du da anzapfen kannst und da verstehe ich auch die Begeisterung.
Ja, auf jeden Fall. Und was mich aber auch mal interessieren würde, da habe ich vorher drüber nachgedacht, ich habe überlegt, über was könnten wir so reden? Gab's mal dir sowas wie so ein Missgeschick, wo was irgendwas überhaupt nicht hingehauen hat und wo du danach dachtest, oh je, so mache ich das nicht nochmal?
Also das Dankbare ist ja bei Audioformaten, dass man es halt nicht sieht. Du hast ja gerade schon gesagt, der Unterschied zwischen Video und Audio, das ist dann noch alles nochmal stressiger und das habe ich immer als unheimlich entspannt empfunden, weil wenn mal irgendwie was ist, dann kann man hier mal, Audiokommentar, ich mache so eine abwinkende Geste, dann kann man halt irgendwie mal sagen so, oder irgendwie Daumen runter oder irgendwie mit einer Geste irgendwie was suggerieren, wodurch die andere Person dann aufpasst auf bestimmte Sachen. Ich glaube, tatsächlich so einen richtigen Ausrutscher oder sowas so gab es dankenswerterweise nicht. Also du hast es gerade angesprochen, durch Corona irgendwie waren natürlich auch viele Aufnahmen auch online und ich mochte immer viel, viel mehr die Präsenzaufnahmen und keine Ahnung, der Campus ist groß, kann dann irgendwie, dass ich irgendwann mal zum Beispiel am Zentralgebäude, wenn wir uns da getroffen haben, wenn ich mich da getroffen habe mit den Gästen hatten, dann ist es schon öfter mal passiert, dass die irgendwie am einen Eingang standen, ich am anderen und ich schreibe dann so, ich stehe hier, wo seid ihr denn, dass man sich da mal verpasst hat. Aber tatsächlich inhaltlich eben durch das Vorgespräch, ich glaube, dadurch entschärft man viele Gefahren, ist das immer ziemlich rund gelaufen. Und eben, wenn mal was war, dann konnte man es auch beheben. Ja, aber so Standardsachen waren halt eben, dass Leute, ich habe immer gerne irgendwie, oder oft versucht, irgendwie ein Wasser oder sowas hinzustellen, weil ne, dann wirkt das so ein bisschen so mehr so hostmäßig. Und dass aber die Leute dann nicht sensibel dafür waren, wenn sie das Glas auf den Tisch stellen, dass es dann klackert. Und dann habe ich schon vorher gesagt, hey, also das ist dann zum Beispiel ein, zwei Mal schiefgegangen. Und dann wusste ich, okay, vorher bitte sagen, hey, wenn ihr das Glas absetzt, so ein bisschen vorsichtig sein. Oder Leute, die mit dem Kabel des Mikrofons rumspielen auf einmal, weil es irgendwie da liegt. Und das liegt auch gerade vor mir. Und ich muss mich auch zähmen, das nicht zu tun. Aber das hat man alles eben auf der Aufnahme. Das waren solche Sachen. Aber auch eben...
So Stühle, die sich bewegen und so. Stühle, die sich bewegen,
genau. Oh, das habe ich oft gemacht. Das habe ich oft gemacht. Ich habe nämlich öfter in Räumen aufgenommen, wo so Bürostühle waren. Jetzt gerade sitzen wir auf so statischen Stühlen.
Genau deswegen.
Aber es ist mehr als einmal passiert, dass ich in so Büroräumen oder sowas war. Und dann habe ich mich halt vorher in den Raum begeben, habe alles aufgebaut und habe halt Probe gesessen. Das heißt, ich habe 3 Stühle hingestellt, habe mich auf die Stühle gesetzt, habe geguckt, knatschen die, wenn ich mich bewege? Ja, dann muss ich nochmal austauschen. Nein, kann ich stehen lassen. Das war so eine Sache. Oder Feuermelder, ist noch nie losgegangen, aber habe ich auch irgendwann mal so dran gedacht, das checke ich mal. Einmal hat eine Armbanduhr gepiept, so, das waren solche Sachen so, wo dann so war, so, okay, alles klar. Immer mehr diese Liste von so Sachen, die ich vorher abfrage, im Sinne von, hab den Flugmodus drin, nochmal irgendwie auf Klo oder sowas, so, die wurde dann immer länger. Und genau, Armbanduhr war einmal so ein Ding, die Stühle, das war auf jeden Fall präsent. Hier Leute, die irgendwie Ringe oder sowas an den Fingern haben, ist auch gefährlich.
Ja. Oder Kugelschreiber, so Sachen.
Kugelschreiber, ja. Aber es waren tatsächlich dann immer eher so Kleinigkeiten oder so Sachen, die Aufnahme auf auditive Weise gestört haben und nicht auf inhaltliche Weise. Das war, das war eigentlich relativ, relativ entspannt.
Ich finde das sehr cool, dass du da Probe gesessen hast. Also ich muss sagen, wir sitzen jetzt ja auch im Raum und hier gibt es zum Beispiel, neben uns stehen jetzt so 3 Bürostühle, die eigentlich auch viel bequemer wären. Aber deswegen habe ich das auch irgendwann, wir hatten das nämlich auch mal und das macht dann so richtige Geräusche, wenn du dich ein bisschen bewegst. Und die sind jetzt auch nicht optimal, die machen ja auch so kleine Geräusche. Ja. Aber es sind halt die besten, die es hier im Raum gibt, da verstehe ich das. Aber ich muss sagen, ich hatte echt mal so ein größeres mitgeschickt.
Tell me.
Ich weiß noch, das war, glaube ich, meine zweite Aufnahme. Ich war ganz, ganz frisch dabei. Aha. Wir haben uns dann getroffen und haben diese Aufnahme gemacht. Und dann habe ich danach zu Hause das eben schneiden wollen. Und ich habe es geschafft, ich hatte so einen Smoothie stehen, ja. Also sowas, sowas Dickflüssiges auch, ja. Und ich habe so ein Talent dafür. Ich habe deswegen auch nichts mehr auf meinem Schreibtisch stehen. Ich habe den über meinen Mac gekippt.
Oh Gott.
Ja.
Smoothie so richtig dickflüssig.
Ja,
so,
es hat sich ganz schön auf der Tastatur und überall und es ging gar nichts mehr. Und ich habe es versucht und es ging nichts mehr. Mir wurde gesagt, nein, das ist hin.
Ciao.
Ja, und die Aufnahme war natürlich dann auch hin, weil wir die nicht online geführt hatten. Das heißt, die war wirklich auf dem PC direkt gespeichert. Ja, und das heißt, die war einfach weg. Und das war noch ganz am Anfang, so wo ich ja noch nicht so erfahren war in dem Bereich und dann so dachte, oh Gott, nein, meine zweite Gästin und dann ist sie gleich kaputt. Und ja, das habe ich direkt am Anfang geschafft. Das ist mir dann zum
War Glück. Dann nicht mehr zu rekonstruieren, die Aufnahme?
Nein, gar nicht. Sie war komplett weg. Und das war wirklich, wirklich sehr schade. Und ja, aber daraus habe ich dann auch gelernt. Also zu Hause ist auch so, auch wenn jemand offen Freunde bei mir sind. Und ich habe zu Hause in meinem Zimmer ist mein Schreibtisch mein einziger Tisch. Mhm. Auch wenn Leute da irgendwie offene Gläser hinstellen. Ja. Ich bin immer die Erste, die es wegkriegt. Ich weiß noch, letztens meine Freundin zu mir, hey, wo ist meine Cola? Und ich so, die steht nicht auf meinem Tisch. Die steht jetzt auf meinem Schrank. Weil ich habe so ein Talent dafür. Das heißt, erstes habe ich auf jeden Fall gelernt.
Aber ist dir noch nie passiert, dass du irgendwie Aufnahmen oder sowas nicht gerückt hast? Weil das ist ehrlich gesagt eine Sache, die ich mir... Ja, die ich quasi erwartet hätte, so okay, wenn man 1,5 Jahre was macht, so dann passiert es mal, dass man einfach nicht auf Aufnahme drückt. Aber das ist mir dankenswerterweise, weil es auch irgendwie so ein Klischee ist, einfach vergessen auf Aufnahme zu drücken, ist es mir tatsächlich nie passiert. Und manchmal, wenn so ganz irgendwie, jetzt nicht im Podcast-Kontext, sondern irgendwie, wenn ich in anderen Kontexten mal so ganz wichtige Aufnahmen habe, dann habe ich halt ein Aufnahmegerät laufen und nochmal ein Handy nebenbei oder sowas so. Aber hatte dann durch die Routine immer so ein Vertrauen, dass es halt immer geklappt hat, dass es dann echt immer alles funktioniert, weil man halt auch über das Gerät dann eben noch einpegelt und dann sieht man halt, ob es läuft oder nicht. Also es war relativ sicher. Und ich habe es dann meistens eben so gemacht, dass ich dann auf der Speicherkarte des Geräts die Sachen gelassen habe, aber auch auf meinen Laptop bezogen. Das heißt, dann hatte ich es so auf der Speicherkarte und auf dem Laptop, falls mal was abgeht. Und oft haben wir es dann auch noch in die Cloud geladen, die einzelnen Sprachspuren so. Aber das ist passiert natürlich alles erst, nachdem man es an den Laptop angeschlossen hat. Wenn du natürlich das über den Laptop kippst, mit dem du es gerade hochlädst, dann bringt das natürlich auch nichts.
Ja, da hast du recht. Ja, da hast du natürlich recht. Hätte ich das vorher noch auf dem Gerät gelassen, aber ich glaube, ich hatte es auch gelöscht, weil sowieso schon relativ voll auf dem Gerät war und auch jemand anderes das noch brauchte. Aber da hast du natürlich recht. Ja, ich muss sagen, nee, Aufnahme habe ich echt immer gedrückt. Also dadurch, dass ich ja vorher auch wie wir beide gerade kurz diesen Test mache, okay, passt das hier, haben wir das richtig eingepegelt und so, funktioniert das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Was mich aber auch interessieren würde, wie ist das eigentlich bei dir? Also du hast jetzt ja gerade erzählt, Marc, also Marc Riedel, ist ja quasi bei dir mit im Projekt.
Gibt's oder ich bin eher bei ihm mit im Projekt.
Oder so rum, genau. Gibt es eigentlich noch andere Leute bei euch im Hintergrund, die eben auch mit beim Mezzanin-Podcast dabei sind?
Ja, es gibt noch eine Person, die Grafik macht, also die Cover, obwohl wir uns da auch teilweise ergänzt haben. Also eine Zeit lang habe ich zum Beispiel auch die Cover gemacht, aber es war so ein bisschen dann, je nachdem, was gerade anstand, dass es sich auch ein bisschen abgewechselt hat. Okay, wer schreibt die Social-Media-Texte, also abseits von eben Skripte für die Podcasts schreiben, Leute akquirieren und die Aufnahmen führen, kamen dann eben noch Aufgaben zu, wie eben Cover machen, wo wir auch immer individuelle Cover machen, wie ihr auch. Es gibt ja auch Podcasts, die machen ein Cover und machen das dann für jede Episode, aber wir nehmen immer dann ein Bild passend zum Projekt irgendwie und das gibt es zum einen. Dafür gibt es eben eine Grafikperson. Die Grafikperson kümmert sich auch um so Social Media Postings. Also selbst wenn ich dann auch mal das Cover gemacht habe, so kommt da halt noch der ganze Social Media Kram, also posten, irgendwie alles in eine Runde CI bringen und sowas so dazu.
Wer ist das bei euch von der Grafik?
Das hat, während ich den Job noch inne hatte, das hat Kim gemacht. Ich glaube, das hat aber jetzt auch gewechselt. Das ist quasi, jetzt wechselt die Moderationsposition einmal und die Grafikperson hat, glaube ich, auch gewechselt jetzt. Also es sind 2 neue Menschen. Aber Während ich da war, haben das Kim und ich gemacht. Das war eigentlich so das Dreiergespann. Und genau, ich habe dann eben auch die Shownotes geschrieben und meistens auch irgendwie einen Instagram- und Twitter-Text. Aber da haben wir uns auch so ein bisschen die Hand gegeben. So manchmal waren die Shownotes schon so, dass Marc dann irgendwie selber schon Social-Media-mäßig was geschrieben hat, wo wir dann einfach immer so ein bisschen selber so gegenseitig drüber gelesen haben. Ich glaube, dass eine Person im Kooperationsservice dann auch noch mit die Hand drauf hatte und auch immer mit die Episoden einmal gehört hat. Genau, Andrea Japsen, die dann mit Marc einmal die Episoden immer durchgehört hat und ja, dann das okay gegeben hat so dafür. Und wir haben es auch immer unseren Leuten, die zu Gast waren, haben wir das auch nochmal geschickt, so die Aufnahme, so bevor es hochgeladen wird, ja. So, hey, seid ihr cool damit, ist das okay für euch? Das heißt, insgesamt waren dann bestimmt immer so ne 5, 6, 7, 8 Leute oder sowas involviert in allen Belangen. So ist auch so ein Podcast, wo man vermeintlich manchmal sitzt, eben nur zu zweit dran, ist dann auf jeden Fall auch ein Gemeinschaftsprodukt irgendwie, wo man natürlich als Moderator oder Moderatorin sehr präsent ist. Ja, aber weiß Gott nicht, da alleine die ganze Sache stemmt. Und wie gesagt, bei mir gab es auch 2 bis 3 Menschen, die das davor gemacht haben, die auch viel Vorarbeit geleistet haben. Also, dass wir schon eine Website haben, das Mäzen-Magazin gibt es auch noch, wo dann eben immer so ein bisschen ausführlichere Infos und auch ein paar Artikel gepostet werden, die Marc dann schreibt. Das gab es schon. Die WordPress-Seite war schon komplett eingerichtet. Der Provider irgendwie, wodurch die Podcast-Folgen auf die ganzen Streamdienste kommen, das war alles schon eingerichtet. So, das heißt, vielleicht dann hatte ich halt ein bisschen mehr Freiheit, mich wirklich sehr doll auf die Moderation und die Folgen immer zu konzentrieren, während vielleicht dann meine Vorgängerinnen dann quasi immer Moderation und noch diese ganzen Aufbaus nebenher machen musste. Das heißt, es ist natürlich sehr dankbar, wenn man da schon ein bisschen in bestehende Strukturen und so einen bestehenden Workflow kommt.
Ja, da hast du natürlich total recht. Ja, ich finde es auch schön, dass wir jetzt auch mal ein bisschen reden darüber, wer ist eigentlich so im Hintergrund. Mhm. Also bei uns ist es auch so, also wir arbeiten zum Beispiel mit Marie und mit mir eben aus der Grafik auch zusammen. Und wir machen das immer so, dass wir uns quasi zusammensetzen und dann so ein Template quasi zusammen generieren. Und dann Marie setzt das um und ich arbeite dann quasi mit dem Template. So machen wir das zum Beispiel. Und wir haben ja auch immer so Episodenbilder. Das heißt, wir lassen uns immer ein Porträtbild eben auch von unseren Gästen schicken. Und Mia macht da auch einen ganz tollen Job und macht dann quasi, dass es im Endeffekt im Leufana-Style mit den Leufana-Farben gut aussieht. Das finde ich auch ganz toll. Und bei uns, das machst du jetzt ja in dem Fall selber. Wir haben ja quasi noch jemand, der bei uns auch audiomäßig unterwegs ist. Ja, das heißt, also Leopold Bierling macht bei uns das ganze Mastering. Also ich schneide das und mache so die Grobstrukturen und er, da er das auch studiert in der Richtung, macht das bei uns nochmal. Mhm. Ist auch ganz toll. Und fand ich ganz süß, als du gerade meintest, so ja, die Website zum Beispiel, die WordPress-Seite war dann ja schon aufgebaut. Mhm. Also das war zum Beispiel auch mein Job, als ich angefangen habe. Ich habe halt die WordPress-Seite dann aufgebaut. Und das ist auch was, wo jetzt auch die Hörerinnen, die jetzt auch zuhören, eben auch uns beide finden können. Das sind ja auch alle Projekte. Es gibt ja noch andere Podcast-Projekte an der Leufana. Und jetzt ist ja mittlerweile auch echt groß geworden, muss man sagen. So, ne? Also wir hatten ja am Anfang, gab es ja eigentlich euch. Ich glaube, ihr wart die Ersten.
Ja, kann sein, kann gut sein. Also einer von Karriere läuft auf jeden Fall, gibt es ja auch schon ziemlich lange, jetzt mindestens 3 Jahre mit dir. Also das ist auf jeden Fall nicht erst seit gestern so. Und ja, aber mittlerweile gibt es eben ein kleines Portfolio an so Leufana-Podcasts, finde ich auch ganz witzig.
Ja, finde ich auch total toll, muss ich sagen. Und ich glaube, wir sind auch kurz nach euch dazu gekommen. Aber wie war das eigentlich bei dir? Wie bist du eigentlich überhaupt hier reingekommen damals? Also du hast ja vorher, hast du in dem Bereich vorher schon was gemacht oder wie kam das eigentlich?
Ja, ich habe auf jeden Fall schon so ein bisschen Audio-Podcast-Erfahrung gehabt. Ich hatte, also ich glaube, was jetzt aktiv dazu beigetragen hat, dazu zählt dann nicht mehr das, was ich meine Jugend so getrieben habe, aber in der Jugend hatte ich einen Podcast mit einem Freund von mir so als Freizeitprojekt so, was dann natürlich überhaupt nicht irgendwie super strukturiert oder sowas war. Das war einfach so ein klassischer Laber-Podcast, also so mit, weiß ich nicht, 16, 17 oder sowas. Und dann haben wir uns einfach hingesetzt, alle 2 Wochen oder sowas auch mal. Aber wir hatten schon eine Struktur drin. Ich glaube, da haben wir auch echt ordentlich, über so ein, zwei Jahre war das dann so unser Hobby eben. Hat auch kein Schwein gehört, aber das war eben eine schöne Unterhaltung. Und deswegen hatte ich da schon mal so Annäherungen mit Podcast-Format, weil es ist ja immer noch ein Trend, aber so als es so vor so ein paar, ich würde sagen, so dass es so, dass ich so da so wahrgenommen habe, dass es gerade so aufgekommen ist, 2016, 17 oder sowas, dass es da so war, so okay, alle Leute haben Podcast und es ist ja immer noch so, aber es fühlt sich nicht mehr so wie der neue heiße Kram an, sondern es ist jetzt mittlerweile einfach so ein bisschen so Industriestandard gefühlt geworden. Aber damals war das dann so sehr neu und dann war es natürlich auch spannend, das auszuprobieren und deswegen hatte ich schon so ein bisschen Erfahrung mit halt irgendwie, hey, es gibt sowas wie Aufnahmen, es gibt sowas wie, man schneidet das danach und ja, hatte selber eben schon mal einen Podcast bei einem Provider eingepflegt und dass das dann irgendwie auch auf Spotify und sowas so war. Das waren dann so Annäherungen, die dann dazu geführt haben, dass ich an die Uni kam und da gesagt habe direkt so, es gibt ein Uniradio, da habe ich direkt Bock drauf. Also da war ich schon so ein bisschen geprimed dadurch. Und ja, wie sich das dann alles immer so die Hand gibt, dann war ich lange beim Uniradio, so die erste Zeit meines Studiums, wo wir dann richtig strukturiert eben auch in einem regelmäßigen Abstand Radiosendungen gemacht haben, wo es da eben nicht nur war, 2 Leute unterhalten sich, sondern immer war, okay, es gibt eine Moderation, es gibt Leute, die machen Technik, Leute schneiden das, es gibt irgendwie einen Plan, es gibt Beiträge, es gibt irgendwie Interviews, Leute sind mal live im Studio, man zeichnet irgendwie Sachen vorher auf und schneidet das. Das heißt, das hat dazu geführt, dass ich dann auch so, was so Schnitt und so Produktion und allgemeinen Umgang mit Audio-Content, zumindest, dass es nicht abgeebbt ist von meinem Podcast aus, den ich dann in der Jugend gemacht habe. Ja, nicht nur nicht abgeebbt, sondern dass es eben auch so ein bisschen weiterentwickelt hat. Und ja, das war dann die ganze Zeit so ein bisschen hobbymäßig. Dann, ja, es war nicht mein erster SHK-Job gewesen. Ich war auch schon mal bei Veranstaltungsorga hier für so ein paar Unisachen involviert. Aber das war so, ja, die einzige Sache, die ich wirklich so jetzt über anderthalb Jahre dann gemacht habe und nicht nur so punktuell.
Du hast ja auch das Lunatic letztes Jahr mitorganisiert.
Genau, aber das ist ja keine SHK-Stelle.
Nee, das war ja dann ein Projekt.
Genau, also ehrenamtlich. Aber da habe ich zum Beispiel auch, war ich im PR-Team, also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ne, das heißt irgendwie so öffentlicher Output-Content kreieren, der für andere Leute zur Verfügung gestellt wird, der irgendwie informativ, unterhaltsam sein sollte. Das ist irgendwie eine Richtung, in der ich mich gerne bewege. Und ja, dann kam es einfach irgendwann dazu, dass ich einen Job gesucht habe, dann nachdem die anderen da fertig waren. Und ich mir überlegt habe, okay, was gibt es? Und dann habe ich mich auf einen Grafikjob beworben tatsächlich.
Ach, okay.
Was jetzt erstmal, also bei Mediengestaltung mache ich einfach gerne so hobbymäßig. Ja. Und deswegen war jetzt, Audio konnte ich besser als Grafik, aber Grafik konnte ich, oder kann ich auch so ein bisschen. Ist immer die Frage, an welchem Maßstab das misst. Wenn jetzt irgendwie Kim sehen würde, was meine Grafik-Skills sind oder deine beiden Kolleginnen, dann würden die wahrscheinlich darüber lachen. Aber ne, habe ich auch schon mal angefasst, das Thema. Und dann war es aber eben so, dass ich das Bewerbungsgespräch hatte und auch ganz transparent gemacht habe, das ist jetzt nicht mein Steckenpferd, aber ich kann das so. Und wenn euch das, habe dann beschrieben, was ich so kann. Und wenn euch das reicht, dann freue ich mich, wenn das irgendwie klappt mit dem Job. Und dann kam es aber irgendwie dann über Umwege so, dass Marc dann auf mich aufmerksam geworden ist. Oder vielleicht war Marc sogar damals sogar mit in dem Bewerbungsgespräch. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. So oder so war es dann so, dass Marc aber gesagt hat so, hey, ich war da mit dem Bewerbungsgespräch. Du hast dich zwar auf Grafik beworben, aber dafür haben wir jetzt auch, also wir haben mehrere Personen, die dafür geeignet sind. Das heißt, die Stelle würde nicht leer ausgehen, wenn du eben mit in das Mäzen-Projekt kommen würdest. Und wollen wir nicht nochmal ein Gespräch führen für diese Podcast-Sache? Und da habe ich gesagt, lass uns da total gerne drüber reden. Und so ist es dann gekommen. Ja, das war dann ein richtig guter Zufall. Und dann hat sich das so ergeben, wie das manchmal so ist, wie es immer so, wie das Leben so spielt.
Ich finde es auch so interessant, so puzzlestückemäßig. Also ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Ich weiß noch, als mich damals Philipp bei Xing angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich Lust auf diese Position hätte, hatte mir damals zwei Projekte vorgeschlagen und das andere war ein journalistisches Projekt. Und ich kam ja eigentlich auch aus dem Journalismus und hätte das auch machen können. So, und damals weiß ich noch, dass ich dachte, hey, ja, das ist so ein kurzer Zeitraum, in dem könnte ich ja mal was Neues ausprobieren. Und früher, ich muss sagen, ich bin noch nicht so lange dabei bei Podcasts wie du. Für mich war früher Audio eher Radio und das ist nicht so meins. Und daher war ich da nicht so unterwegs. Und dann habe ich mir immer gedacht, hey, ganz ehrlich, mal für 2-3 Monate was Neues ausprobieren, klingt total toll. Aber ich glaube, hätte ich gewusst, dass das so lange läuft, hätte ich nicht gesagt, dass ich das nehme. Und jetzt ist die Sache, dass ich das so liebe, dass ich das halt auch später weitermachen möchte. Und das ist total interessant manchmal, finde ich, wie das so zusammenkommt. Und ich finde halt die Idee hinter dem ganzen Podcast-Projekt bei uns zum Beispiel auch total toll. Also wir richten uns ja explizit an Studieninteressierte so. Die hat eben vor der Frage stehen, wohin könntest du denn jetzt für mich weitergehen? Welchen Studiengang möchte ich machen? Was könnte ich für einen Job damit machen? Und ich finde das halt selber total hilfreich. Also dass ich selber denke, boah, ich hätte das total toll gefunden zu meiner Zeit damals. Und ja auch, das fand ich auch interessant, ich habe mir letztens Statistik angeschaut. Was ich krass fand, da stand drin, dass jede vierte Person im Bachelor ihr Studium abbricht oder halt eben wechselt. So, das ist wirklich viel.
Wow.
So, und dann.
Wäre auch nicht mein Gefühl gewesen.
Nee, gar nicht. Und dann habe ich mir auch gedacht, genau darauf zahlen wir ja auch ein, dass eben Studieninteressierte vorher eine Info kriegen, okay, wie genau kann ich mir das wirklich vorstellen? Was ist hinter den Texten auf der Website? Was machen andere damit? Was haben die daraus mitgenommen? Auch Studieleben ist natürlich eine Sache. Ne? Für welchen Studienort interessierst du dich? Was machst du hier in der Lefane? Und das ist auch sowas, was ich halt toll finde. Ich finde, ich nehme da auch immer ganz viel mit. Und du kannst ja auch mal erzählen, was du mit der Fahne verbindest. Aber ich finde, da kommt auch nochmal so dieser Vibe dann so ein bisschen rüber. Und ich finde es total toll, wenn ich überlege, okay, vielleicht habe ich einen Impact, dass irgendwie eine Person sich dafür dann entscheidet, was sie wirklich cool findet, statt am Ende zu sagen, hey, ich probiere das mal aus und merke dann, es ist doch nicht meins. Und dann halt sich entscheidet, oh, mache ich jetzt doch nicht mehr. So. Wie ist das bei dir so? Was verbindest du da irgendwie mit der Fahne? Was kommt da für dich so rüber?
Meinst du jetzt in Bezug auf das Studieleben oder wie hier so gearbeitet wird?
Ja, also wenn du jetzt darüber nachdenkst, du bist jetzt ja auch schon länger und arbeitest hier, was verbindest du selber so mit der Lefana?
Boah, ja, es sind mittlerweile 4 Jahre, die ich hier bin und den Job auch aufgegeben, weil ich jetzt langsam aber sicher sich das Studium dem Ende neigt. Aber das ist eine große Frage. Also ich bin hierher gezogen und hatte nicht keine krasse Vorstellung eben von der Lefana. Also ich komme aus NRW. und war vorher noch nie in Lüneburg war ab und zu schon mal in Hamburg und wusste, okay, das ist irgendwie in der Nähe, aber hatte eben nicht so ein Angebot, was über die Website hinausgeht irgendwie. Hatte mir halt angeschaut, Kulturwissenschaften, irgendwie spannend, auf eine Empfehlung von einem Bekannten hin, so, der gesagt hat, so, hey, da gibt's so diesen Studiengang, schau dir den doch mal an, das könnte irgendwie was für dich sein. Und ja, aber also mehr Informationen hatte ich nicht und das ist natürlich dann auch immer Glück, wenn es eben für Menschen passt, so, wenn man an einen Studienort dahin zieht, wenn man sich mit dem Fach beschäftigt. Ich glaube, das hat auch viel mit Glück zu tun, dass man sich dann darin wiederfindet, dass man sich damit identifiziert, dass man merkt, ah, spannend, das, was mir auf der Website irgendwie versprochen wurde, passt irgendwie mit meiner Erwartungshaltung dann doch zusammen, wenn ich hier ein paar Jahre studiere und so. Aber ja, hatte eben ganz, ganz, ganz wenige vorher Verbindungen dazu. Also ich war dann zu den Einstellungstests, ich glaube, den gibt es mittlerweile gar nicht mehr, aber oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Weiß es leider gerade auch nicht aktuell. Es wurde ja gerade nochmal überarbeitet, genau, das ganze System. Genau. Deswegen. Ja.
Also als ich angefangen habe zu studieren, war es auf jeden Fall, oh Gott, das klingt, als wäre es Jahrzehnte her. Als ich angefangen habe zu studieren, war es so, dass man sich beworben hat und da eben diesen Test machen musste, von wegen irgendwie, das war dann so logisches Denken, irgendwie wie so ein Assessment Center Test, ja, irgendwie. Und den habe ich gemacht und dafür war ich dann einmal in Lüneburg. Mhm. Und dann war es so, dass ich ganz verzaubert war von dieser Stadt und auch von der Uni. Das sieht natürlich irgendwie alles cool aus, noch nie so richtig vorher an so einem kleinen Campus gewesen. Und das hat mich dann einfach direkt gecatcht, sodass ich dann auch natürlich ein Gefühl hatte von so, okay, jetzt bin ich schon mal hier gewesen, jetzt habe ich mich schon mal so ein bisschen umgeschaut. Es war mir dann natürlich sympathischer im Vergleich zu irgendwie anderen Studienangeboten, die ich dann hätte wahrnehmen können. Und es ist eine kleine Stadt, man so Privates und Uni verschwimmt auch irgendwie total. Deswegen ist es, glaube ich, eine Frage, die ich jetzt nicht so richtig damit verbinden kann, was verbinde ich mit der Lafana? Aber ja, was verbinde ich mit Lüneburg und hier zu studieren? Und dass der Studieninput kommt ja eben von der Lafana. Und dass ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich jetzt unterm Strich eine gute Zeit hatte, die letzten 4 Jahre und da gern darauf zurückblicke und auch den Podcast hier als Teil davon, ja, sehr, sehr dankbar bin, dass ich das so mitnehmen durfte als Erfahrung.
Ich kann das total nachvollziehen. Ich muss auch sagen, vor ein paar Tagen, wir hatten jetzt ja ein paar schöne Sonnentage, da bin ich auch hier über den Campus gelaufen und dachte so, oh mein Gott, das ist wie so ein kleiner eigener Kosmos eben auch für sich hier.
Leufanien sagt man ja auch.
Ja, genau, ne? Und dann die Leufanten, die hier eben studiert haben und alles. Und da waren auch so viele unterschiedliche Leute unterwegs und ich fand den Vibe so toll. Ich muss sagen, ich gehe auch total gerne ins Fitnessstudio. Ich mache hier einen Tanzkurs irgendwie und ich fühle mich da irgendwie total verbunden auch. Und auch Lüneburg an sich, also ich muss sagen, ich komme ja eigentlich aus Süddeutschland, aber finde es ja so, okay, nach dem Studium gehe ich zurück, wo ich eigentlich herkomme. Und ich muss sagen, mich zieht da gar nicht sowas hin zurück. Und ich würde jetzt aber gerne auch nochmal nach meinem Master in eine Großstadt, zum Beispiel nach Hamburg. Aber Lüneburg ist die erste Stadt, wo ich denke, hey, ich könnte mir vorstellen, später mal hierhin zurückzukommen, weil ich es hier so schön finde, dass ich mir vorstellen könnte, irgendwie im Alter quasi hier wieder herzukommen.
Das ist lustig, weil sowas Ähnliches habe ich auch schon öfter mal gesagt. Das habe ich jetzt lange nicht gesagt, aber so in der ersten Zeit des Studiums habe ich gesagt, so ja, jetzt so als Anfangsstation super, für die Mitte vielleicht nicht so das Richtige, aber so für später kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Also die Stadt, die gibt mir schon sehr viel. Allerdings habe ich auch Angst davor, dass man jetzt so denkt, so okay, man mag es einfach hier, wo man die ganzen Menschen hier hat so. Und dann kehrt man irgendwie irgendwann hierhin zurück und denkt so, ah ja, jetzt endlich wieder Lüneburg nach ein paar Jahren, in dem man weg war. Ja. Und dann kommt man hier an und das ist auf einmal doch so eine anonyme Stadt, weil man halt niemanden mehr kennt so. Weil ich glaube halt auch viel des Charmes kommt eben darüber, dass alles so klein ist und man eben alle auf einem Haufen hängt und gefühlt jede Person kennt. Und dass man natürlich da aufpassen muss, dass es nicht nur das ist, was einen hier hält. Weil ja, das natürlich dann in ein paar Jahren wahrscheinlich nicht mehr gegeben wird. Und ich merke es jetzt auch, wo ich am Ende meines Studiums bin, so die Gesichter, die ich dann noch kenne, nehmen ab. Und es sind halt immer wieder neue Gesichter dazu. Ich mir denke, ach was, ja, also alleine, dass ich weiß, die Person habe ich noch nie gesehen, zeigt ja, dass es halt eben eine sehr kleine, süße Gemeinschaft hier irgendwie ist, wo ich weiß, ah, das ist ein neues Gesicht am Campus, weil kann ja auch sein, gut, ich studiere ein paar Jahre, die Person hat einfach an mir vorbeigelebt, so, aber dass ich so ungefähr, oder zumindest mir einbildet, das Gefühl zu haben, so, okay, ich weiß, das ist jetzt eine Person, die hat neu angefangen zu studieren, weil die habe ich noch nie gesehen. Das ist natürlich irgendwie eine witzige Sache, wo Leute, die in Hamburg, Berlin, was auch immer studieren, glaube ich, nicht so relaten können. Genau, aber das kann ich nachvollziehen und mich dürstet es aber auch jetzt so ein bisschen nach so einem neuen Kapitel, was die Stadt angeht.
Das kann ich verstehen. Also ich habe auch das Gefühl, aber also bei mir ist so, ich habe auch viele in meinem Umfeld, die irgendwie jetzt nicht irgendwie an der Lafana studieren, eben keine Studenten sind, sondern eben im Arbeitsleben sind und dergleichen. Eigentlich mittlerweile ist der Großteil meines Freundeskreises sind keine Studis mehr, muss ich sagen. Okay. So. Aber es ist vielleicht auch, weil ich auch am Ende des Masters bin, das ist halt auch eher nochmal ein Thema. Aber da muss ich sagen, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Lüneburg auch prädestiniert dafür ist, dass du relativ schnell wieder reinkommst. Also selbst wenn du dann so eine Übergangsphase irgendwie hast, glaube ich, ist das sehr einfach, weil ja auch alles so zentral ist. Aber du hast jetzt auch gerade angesprochen, das ist mich mal auch interessant, du bist jetzt ja am Ende, du hast jetzt gerade deine Bachelorarbeit, schreibst du sie gerade, bist du gerade fertig?
Ich schreibe gerade noch dran, ja.
Okay, aber du bist bald fertig?
Es ist bald ist meine Deadline und dann werde ich abgeben.
Okay, dann bist du bald fertig. Wie geht's denn dann für dich weiter?
Ja, es geht tatsächlich weiter im Audio-Kontext. Du hast gerade gesagt, Radio ist nicht so deins. Das muss ich richtig langweilen mit Radio-Content, weil ich mache ein Praktikum in Berlin. Das heißt, es ist auf jeden Fall städtisch ein Unterschied. Und Praktikum mache ich bei Deutschlandfunk Kultur, was ja ein Radio oder... Ja.
Also das finde ich auch cool. Da ist Radio auch gut.
Erkläre ich noch. Genau, also im Endeffekt ist es ja Deutschlandradio, hat ja so die drei Programme, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova und Deutschlandfunk. Und die machen ja auch ganz, ganz viel Online-Content, machen ganz viel Podcasts, auch teilweise Textarbeit, Instagram, Social Media, was auch immer. Und das gehört ja heutzutage zu jedem Radiosender, dass es eben auch Podcast-Ausgliederungen und sowas gibt.
Ja.
Und deswegen habe ich auch total Lust darauf gehabt. Das heißt, das ist für mich jetzt so die nächste Station. Danach weiß ich noch nicht, wie es weitergeht, aber das ist ja jetzt erstmal so, jetzt habe ich zumindest was nach dem Bachelor erstmal so ansteht und da freue ich mich auch richtig drauf und da zu schauen, weil so ein redaktionelles Arbeiten in der großen Redaktion mit wirklich, okay, es muss jeden Tag, müssen verschiedene Dinge genau zu der Zeit halt gesendet werden, das ist ja nochmal ein anderer Workflow als jetzt hier in so einem Podcast.
Ja, auf jeden Fall.
In diesem Rahmen. Aber da bin ich auch sehr gespannt und ich glaube, ja, dass ich da auch von zumindest der Erfahrung zählen kann, dass ich schon mal ein Mikrofon vom Mund hatte und das jetzt nicht nur was komplett Neues ist für mich, aber ja, glaube, dass ich da auf jeden Fall noch vor neue Herausforderungen gestellt werde. Genau, aber bin auf jeden Fall eher gespannt als jetzt verängstigt oder aufgeregt. Hätte ich am Anfang des Studiums, glaube ich, auch nicht gewusst, dass das jetzt das Nächste ist, was ich nach dem Bachelor machen werden würde. Man hätte es erahnen können, ne? Aber man denkt sich ja dann, ja, vielleicht geht es nochmal in eine ganz andere Richtung. Aber es hat sich jetzt irgendwie dann doch so durchgezogen. Aber ich behalte mir auch gerne vor, nochmal eine 180-Grad-Wende zu machen in eine ganz andere Richtung, weil es ist ja alles sehr wandelbar, gerade die Medienberufe. Und man weiß ja nicht, ob Podcasts sich jetzt als Medium halten werden in den nächsten, keine Ahnung, 5 Jahren oder so. Oder ob es dann vielleicht doch wieder zurück zu Text geht oder in einem ganz anderen Reiz Kombination, die man irgendwie auslösen kann. Also da bin ich gespannt und würde mich da, glaube ich, auch nicht auf eine Sache so festlegen wollen, sondern bin da ganz offen für so irgendwelche spannende neuen Entwicklungen, die es da gibt.
Ich glaube, gerade im Medienbereich, da musst du auch offen sein, wenn du da irgendwie bleiben willst, auf jeden Fall. Das klingt aber cool. Ich bin gespannt, was du da irgendwie erzählst. Da kann ich gerne mal zwischendurch mal nachfragen und hören, was du da so machst.
Ja, sehr gerne.
Also ich bin jetzt auch gespannt. Bei mir ist ja so, ich bin jetzt in der Recherchephase meiner Masterarbeit. Ich stehe jetzt noch ganz am Anfang, will so im Herbst fertig werden. Dann ist für mich das Studium ganz vorbei so, also dann ist auch eine ganze Zeit da gewesen so und ich muss sagen, ich bin auch sehr gespannt, ich war jetzt auf der OMR gewesen, die war jetzt ja erst und da gibt es ja auch die Podstars quasi, die kennst du wahrscheinlich und da gab's, die hatten so eine Box aufgestellt, bei der konntest du spontan reingehen und dann so ein eigenes kleines Bewerbungsvideo machen.
Aha.
Das habe ich jetzt mal gemacht, also mal schauen.
Als Moderatorin dann, oder?
Also im Endeffekt ging es darum, dass du erstmal erzählst, okay, warum willst du da eigentlich hin, was verbindet dich damit? Das muss jetzt keine konkrete Position sein, weil ich mir auch erst überlegt habe, dass ich es auch ganz schön fände, eigentlich auch so im Projektmanagement zu sein. Weil ich das jetzt sowieso schon mache und ich kann das ganz gut und ich koordiniere ja hier an der Fahne auch ganz viele verschiedene Projekte und lerne ja neue Leute an und das liegt mir irgendwie so Orga-Themen einfach schon seit immer irgendwie mache ich das gerne. Und ich dachte erstmal in dem Bereich einzusteigen, weil ich glaube direkt als Moderatorin in dem Bereich einzusteigen bei den Podstars ist halt, das ist schwer.
Das ist ja, da werden dann ja auch viel oft irgendwie schon Leute gesucht, die eigentlich schon fertig ausgebildet sind oder die das perfekt machen und nicht irgendwie Leute, die das noch irgendwie lernen müssen und so.
Genau.
Das ist natürlich dann schon hart. Und oftmals ist es ja auch so, dass dann irgendwie Leute auch, die schon eine Reichweite mitbringen oder sowas gesucht werden, so, ne? Die dann irgendwie schon eine Community selber mitbringen. Das ist auf jeden Fall nicht leicht, da direkt reinzukommen. Das glaube ich auch.
Genau, und deswegen dachte ich, ich würde gerne da einsteigen, weil das auch was ist, was mir sehr liegt. Und
viele Wege führen zum Ziel so. Dass,
genau, und daher mal schauen. Also ich bin gespannt, wenn wir dann vielleicht nochmal, keine Ahnung, in einem Jahr reden irgendwie,
wo wir dann so sind.
Ja. Nee, das war echt cool heute. Also jetzt haben wir ganz viel davon erzählt. Jetzt haben ja auch die Hörer mal mitbekommen, okay, was machst du eigentlich, was mache ich eigentlich, was ist hinter den Kulissen? Das hat richtig Spaß gemacht. Also ich habe selber auch viel dazugelernt. Wir haben ja auch noch nicht über alles geredet gehabt.
Ich finde es auch schön, mal eine neue Erfahrung auf der anderen Seite zu sitzen.
Oder? Ja, und auch für dich jetzt so als Rückblick eben nochmal am Ende deiner Zeit. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Cool, dass du da heute bereit so warst, Henrik, dass wir das machen konnten. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch ganz viel Erfolg jetzt bei deinem Praktikum und bei der Abgabe deiner Bachelorarbeit.
Vielen, vielen Dank. Ja, schön, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr gerne. Und das war's auch für heute von uns. Alle Podcast-Folgen von Karriere läuft und vom Mezzanin-Podcast gibt's auch auf unserer Podcast-Seite podcast.leufana.de. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es dann heißt Mezzanin-Podcast oder Karriere läuft. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr wieder reinhört.